Herzlich willkommen im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview und mit einem Thema, mit dem wir uns noch nie beschäftigt haben, tatsächlich, mit dem Ehrenamt. Wir haben zu Gast Simone Rechel, Bundesvorsitzende der Wirtschaftsunion Deutschland, und mit ihrem Mann, mit Björn Rechel, der uns sicherlich auch gleich noch über sich erzählen wird, was er so macht. Hallo ihr beiden, toll, dass ihr hier mit dabei seid, dass ihr mit uns über Vereinbarkeit und über euer Familienmodell sprechen werdet. Erzählt uns doch gerne kurz, wer ihr seid, woher ihr seid. Was sollten unsere HörerInnen über euch wissen?
Leg ich los. Ja, also mein Name ist Simone Rechel, wie du schon gesagt hast. Bin ich ehrenamtlich Bundesvorsitzende der Wirtschaftsunion Deutschland. In diesem Jahr ist immer one year to lead. Hauptberuflich, um Geld zu verdienen, bin ich selbstständig als Coach und Trainerin, insbesondere für Introvertierte, aber auch für Menschen, die Reden halten müssen. Und ja, gibt auch eine Schnittmenge dazwischen.
Ja, mein Name ist Björn Rechel, 47 Jahre alt. Ich bin von Beruf Rechtsanwalt, beziehungsweise muss man es etwas präzisieren. Ich bin Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht und deshalb eigentlich in einer Nische tätig. Ich beschäftige mich, ich würde sagen, zu 80% mit Insolvenzverwaltung, zu 20% dann mit Beratungstätigkeit, ebenfalls in diesem Rechtsgebiet, und führe eine eigene Kanzlei. Bin somit auch freiberuflich selbstständig tätig. Und zusammen sind wir inzwischen seit, nachrechnen, fast 17 Jahren, 16,5 Jahre, davon jetzt auch 13,5 Jahre verheiratet. Wir haben zwei Kinder, eine 12-jährige Tochter und einen 8-jährigen Sohn.
Prima, Björn.
Ja,
das wird ausführlicher gemacht.
Kriegst du ein Lob.
Ich bin 38 Jahre.
So. Noch.
Ah, hast du auch bald Geburtstag etwa?
Beide. Wir sind kurz hintereinander getaktet. Junikinder.
Ah, okay. Frühsommer quasi. Sehr schön. Ja, da habt ihr ja schon einiges zu tun. Wollt ihr mal ein bisschen erzählen? Wie sieht denn bei euch so der typische Alltag im Moment aus mit all diesen verschiedenen Hüten auf dem Kopf?
Ich weiß gar nicht, ob wir richtig noch so einen typischen Alltag haben dieses Jahr. Willst du was dazu sagen?
Nee, also ich meine, momentan ist es ja tatsächlich so, dass das, was wir jetzt aktuell Alltag nennen, sehr stark von Simones Tätigkeiten geprägt sind, insbesondere auch von der Tätigkeit als Bundesvorsitzenden. Und natürlich kommt alles andere ja on top, beziehungsweise der Bundesvorsitz ist on top gekommen. Es gibt die Selbstständigkeit, die sich ja auch insgesamt erfreulich entwickelt. Es gibt die Familie, es gibt die Beziehung. Insofern denke ich, da das stark von dir geprägt ist, solltest du vielleicht zu diesem Thema erstmal was sagen.
Ja, um das mal so zu erklären, ich bin einfach sehr viel unterwegs. Das ist mit dieser Tätigkeit als Bundesvorsitzende schon dazugekommen. Ich war jetzt mal eine Woche am Stück, habe ich zu Hause geschlafen. Das war jetzt eher so eine Ausnahme tatsächlich. Also ich bin immer mal wieder am Wochenende, unter der Woche, mal da und dort. Und dann kommen eben auch noch Seminare dazu, die auch in irgendwelchen Städten stattfinden, also berufliche Themen. Ja, dieses Jahr überdurchschnittlich viel unterwegs. Und der Björn hat irgendwie gesagt, im April habe ich wahrscheinlich mehr auswärts übernachtet als zu Hause. Das war jetzt schon ein bisschen wild. Deswegen gibt es jetzt so richtig den typischen Alltag in der Form nicht. Wir besprechen alles so von Woche zu Woche. Ich glaube, das ist unsere aktuelle Strategie. Was steht die Woche so an und wer muss wann wie wo sein und was haben die Kinder noch auf dem Programm? Und dann probieren wir das zu jonglieren, wer sich um was kümmert.
Das ist tatsächlich was dieses Jahr neu hinzugekommen ist und sich anders anfühlt, einfach durch dieses enorme Pensum. Es war bislang eigentlich so, dass wir auch genug Themen hatten und dann haben wir, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht eine Monatsplanung gemacht und jeder wusste, was ungefähr ansteht. Und mit ansteht, da ist ja jetzt nicht nur unbedingt gemeint, wann wer wo beruflich zu sein hat, sondern insbesondere auch, welches Kind ist auf welchem Kindergeburtstag eingeladen, welches Geschenk ist zu besorgen. Das gehört in diesen Orga-Wahnsinn ja alles mit dazu. Und das ist aktuell nicht zu bewältigen in so einer 4-Wochen-Vorschau, also für große Themen jetzt schon. Simone ist dann 3 Tage in Berlin, sie ist 2 Tage in München. Sowas im Prinzip schon, aber diese Alltagssachen da auch noch reinzuplanen, das geschieht aktuell eigentlich eher von Woche zu Woche.
Und habt ihr da einen festen Termin, den ihr euch eingetragen habt, oder sagt ihr das spontan in der Woche, jetzt haben wir Zeit dafür?
Ich würde sagen, meistens am Wochenende, ne? Also so mal am Sonntag oder so, dass wir nochmal alles durchgehen. Oder wenn ich jetzt Wochen jetzt auch komplett unterwegs bin, dann werden die ja schon vorher, sind die schon klar, dass die eigentlich, dass sie so werden. Und dann probieren wir da auch meine Eltern zum Beispiel einzubeziehen, dass die dann auch schon wissen, vielleicht können sie in der Woche dann bei uns sein, also unterstützen.
Ich habe das Gefühl, dass wir es am liebsten in Präsenz besprechen. Und dadurch ist es eigentlich nicht möglich, dass es einen festen Tag gibt, an dem wir das besprechen, sondern es gibt einfach Terminkalender von Simone wöchentlich, die so aussehen, dass sie über das Wochenende weg ist, dann aber unter der Woche da ist. Es gibt so Mischformen, dass sie dann zwar am Sonntag Vormittag noch da ist, aber am Sonntag schon zum Termin aufbricht, der dann eigentlich am Montag stattfindet. Insofern haben wir da keinen festen Termin eingerichtet, sondern schauen, glaube ich, wann ist der geeignete Abend, an dem wir beide zu Hause sind und das in Ruhe durchsprechen können. Aber ich glaube, wir sind da so ein bisschen auch reingeschlittert. In dem Bereich haben wir sicher auch noch Optimierungsmöglichkeiten, die wir momentan auch so sehen. Also ich denke, das kann man alles noch etwas strukturierter machen, weil es uns auch häufiger jetzt vor die Füße fällt, dass wir sagen, Mensch, da haben wir jetzt aber beide gar nicht dran gedacht und hätte es da vielleicht irgendwie den vorbildlichen Plan gegeben, in dem alles drin gestanden hätte, wäre das nicht passiert.
Also ich finde es ja schon mal ganz spannend, was ihr jetzt erzählt habt. Erstens, dass so ein wöchentliches Meeting bei höherer Taktung notwendig wird. Also das heißt, desto voller quasi euer Plan wird, desto mehr habt ihr das Bedürfnis, zeitnah wieder darüber zu sprechen, wie die nächsten Tage aussehen. Und was ich sehr wichtig fand, war nicht nur zu sagen, okay, was sind die Termine, sondern was für Aufgaben hängen denn vielleicht an diesen Terminen auch noch mit dran und die auch schon zu verteilen in der Verantwortung. Also du hattest jetzt die Geschenke für den Geburtstag genannt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp an andere Paare auch, nicht nur zu sagen, ich bin Montag von 16 bis 18 Uhr dort, sondern auch zu sagen, okay, vielleicht hängt da noch eine ein oder andere Aufgabe mit dran, die man dann auch direkt verteilen kann. Das finde ich eine sehr schöne Sache.
Könnt ihr uns mal mit auf die Reise nehmen, wie sich vielleicht auch in den letzten Jahren euer Vereinbarkeitsmodell so ein bisschen verändert hat? Wie habt ihr denn, das liegt schon ein bisschen zurück, wie habt ihr denn die Elternzeit gestaltet? Wie war es danach? Und wie ist es jetzt im Vergleich? Also ihr habt ja ältere Kinder, wie ist da jetzt so der, worauf können wir uns freuen? Ja, unsere sind ja 5,5 und 2,5. Was kommt da noch?
Nur Gutes. Ausnahmslos.
Ja, also was ich schon glaube, ist, dass das ein großer Teil der Lösung jetzt ist, dass es überhaupt funktioniert, dass die Kinder schon relativ selbstständig sind. Also, dass sie auch mal irgendwo selbstständig hinkommen können, dass sie zu zweit mal eine gewisse Zeit auch alleine sein können zu Hause und man nicht rund um die Uhr und immer nebendran stehen muss. Also das ist schon sehr viel wert. Und was mich total beruhigt, ist, dass es auch in der Schule läuft. Also ich glaube, es wird wesentlich mehr Druck nochmal auf uns beide machen, wenn die jetzt auch noch Probleme in der Schule hätten, aus irgendwelchen Gründen. Aber das läuft sehr gut und sie sind da selbstständig und gut unterwegs beide.
Ja, also ich würde auch sagen, so das geht jetzt zwar etwas kurz von der Frage weg, zu der können wir ja dann nochmal zurückkommen, aber aktuell das Modell, warum es funktioniert, beruht für mich so auf drei wesentlichen Bausteinen. Das eine ist unsere Kommunikation und unsere Einigkeit in den Sachen, wie wir sie handhaben wollen. Das andere ist dann Unterstützung von außen, sowohl Simones Eltern, als auch meine Eltern, beziehungsweise inzwischen leider nur noch meine Mutter, sind da aber in dem Netzwerk mit drin und haben von Kleinkindalter aus unterstützt. Und der dritte Baustein ist tatsächlich der, dass die Kinder inzwischen eine gewisse Reife haben und man denen auch inzwischen was zumuten kann, und dass da eine Selbstständigkeit da ist. Und mit diesen drei Faktoren funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn man nur einen davon streichen würde, wäre das, was wir aktuell versuchen zu handeln und die Bälle, die wir momentan alle in der Luft halten, die würden alle runterfallen. Also, das sind so die drei Säulen, die ich aktuell sehe.
Ja. Klar, und wenn man jetzt zurückblickt, so mit der Elternzeit oder Anfang, als sie ganz frisch geboren waren, für mich war das so eine schwierige Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kind. Also
Wieso?
zu wissen, man hat jetzt schon eins, aber man möchte eigentlich noch ein zweites. Und beruflich war das irgendwie schwierig, weil so man kommt wieder rein. Also ich habe auch nach einem Jahr wieder angefangen, Vollzeit zu arbeiten nach diesem Elternzeitjahr. Aber man weiß schon, man kommt wieder raus. Also dieses Rein und Raus aus dem Job, das war für mich irgendwie schwierig. Und mit dem zweiten Kind wusste ich, also wussten wir eigentlich beide, dass es jetzt auch das letzte Kind ist von uns. Und dann war das wieder leichter, nach vorne zu blicken und zu sagen, okay, und jetzt nochmal auch was ganz anderes machen. Das war ja auch dann der Punkt, an dem ich mich selbstständig gemacht habe, also als das zweite Kind auf der Welt war.
Und wie bist du mit dem Tief umgegangen?
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was heißt, mich so umgegangen.
Also ihr habt euch ja dann trotzdem für das zweite Kind entschieden. Du hättest ja auch sagen können, nee, ich möchte das nicht, weil mir das quasi zu uneindeutig ist. Oder bist du denn ins Gespräch mit dem Arbeitgeber gegangen oder hast du schon direkt den Plan gehabt, dann in die Selbstständigkeit zu gehen?
Nee, das war irgendwie so eine Zeit dazwischen. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe natürlich weitergemacht, wie ich halt bin. Ich habe dann noch ein Studium gemacht. Also, das war dieser Master, den ich dann berufsbegleitend gemacht habe, war so, weil ich gerade so schwanger mit dem ersten Kind und habe das dann gemacht, ja, auch in der Elternzeit. Also ich brauche immer irgendein Projekt, aber ich habe gesehen, es ist jetzt nicht vielleicht der nächste Karriereschritt, sondern irgendwie was Vorbereitendes, auch was danach kommt. Ja.
Ja, ich kann es vielleicht aus meiner Wahrnehmung sagen. Ich kann jetzt ja nicht in dich reinschauen, aber ich habe das jetzt nicht als ein Tief wahrgenommen und als schwere Phase, sondern eher, also wir hatten eine Einigkeit gehabt, was die Familienplanung angeht. Die wird uns dadurch sehr erleichtert, dass unsere Tochter, also das älteste Kind, auch wirklich super pflegeleicht war. Also wäre das jetzt sehr herausfordernd gewesen. Hätte sich vielleicht unsere Entscheidung dazu auch geändert, aber so war der ursprüngliche Plan. Wir hätten gern zwei Kinder, das ist das Familienbild, was wir sehen. Der ist nie angegriffen worden. Und dann war durch diesen Plan einfach waren bestimmte Sachen vorgegeben. Das ist dann, glaube ich, auch so typisch für Simone, dass sie das dann aufnimmt und sagt: Ja, okay, wir wollen dann irgendwann ein zweites Kind. Das wird passieren in den nächsten 1, 2 Jahren. Danach schließt sich wieder eine Kleinkindphase an. Und unter diesen Rahmenbedingungen, was sind meine Möglichkeiten? Und dann denkt Simone wirklich sehr in Projekte und dann hat sie eben dann in der Zeit neue Projekte gefunden. Nur es war klar, dass in dieser Lebensphase nicht der Fokus sein wird auf, wie baue ich meine Karriere aus und auf für vorausschauend auf mein restliches Berufsleben. Also da war eigentlich Pause gedrückt zu der Zeit. Ich habe aber von außen nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt sehr belastend war, sondern du hast eben andere Aufgaben gefunden, die dich auch erfüllt haben in der Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also das war so, also ich fand diese Zeit dazwischen so am anspruchsvollsten, glaube ich. Und dann kommt man dann wieder nach vorne gucken, jetzt hat man beide Kinder und jetzt kann man noch was Neues machen.
Und dann hast du das Projekt Wirtschaftsjunioren gefunden.
Na, ich habe mich eigentlich selbstständig gemacht und dann hat eine Freundin meiner Mutter gesagt, wenn du dich jetzt selbstständig machst, das war ja auch ein ziemlich harter Cut. Ich war in der Logistikbranche unterwegs, war dort auch Prokuristin in einem Beratungsunternehmen, was Logistikverträge gestaltet und habe mich dann selbstständig gemacht als Trainerin und Coach. Also es war was einfach ganz anderes. In der zweiten Elternzeit habe ich mir so die Zeit genommen, zu überlegen, was will ich denn danach machen. Und dann hat diese Freundin gesagt, ja, gehst du zu den Wirtschaftsjunioren, weil da musst du jetzt hin als Selbstständige. So, ich bin irgendwie so reingestolpert. So gehe ich halt hin, wenn sie das sagt. Also ich war auch so ein bisschen eine Mentorin für mich. Dann mache ich es einfach. Und ich weiß nicht, du weißt ja, wie es ist, wahrscheinlich, Marielle. Also bist da ruck mal kurz dabei und ruckzuck bist du irgendwie mittendrin.
Ja, weiß ich.
Ja.
Sie war noch nicht mal voll dabei. Ne? Sie hat quasi noch in der Interessentenphase kurz Mitglied und dann wurde sie gefragt, willst du nicht Kreissprecherin sein?
Und dann habe ich gedacht, ich sage, nee, nee, ich habe keine Zeit. Und dann sagt Mike, ja, mach das doch, wenn du Lust hast. Und ich denke mir so, ja, danke. Und dann, ja, war das bei
Ja.
dir ähnlich?
So ging das dann, ne? Also man ist mal kurz dabei und ruckzuck im Vorstand. Ich war erst auch noch Stellvertreterin eine Zeit lang und dann Kreissprecherin 2000, was, 2017, 18, ich weiß es gar nicht. Und ich habe tatsächlich immer dran geglaubt und das hat mein Mann auch immer so erzählt, glaube ich, dass es ja immer für ein Jahr nur gewählt wird. Also ich mache das jetzt ein Jahr, weil es ist One Year to Lead. Und dass aber nach diesem One Year to Lead dann vielleicht nochmal so ein anderes Amt um die Ecke kommt, das man ja auch noch machen könnte, das hat sich immer so von Jahr zu Jahr eigentlich ergeben.
Ja,
Ne?
also ich glaube, es gibt bei BJ ja auch, ich denke, das darf ich von außen sagen, weil ich als über dich zu Viet gekommen bin, dann schon außerhalb des Alters war, dass ich da mitmischen durfte. Insofern habe ich da so ein bisschen den Blick von außen, aber ich glaube, es gibt ja auch diese BJ-Modelle, die tatsächlich so ein bisschen mit einem Karriereplan folgen, wo man sagt, das ist zwar ein günstiges Netzwerk, aber ich kann dieses Netzwerk auch nutzen und ich strebe an, irgendwann mal diese Ämter zu haben, um da auch vielleicht aufbauend was zu machen. Und das war bei Simone nicht der Fall, sondern sie ist einfach über dieses Netzwerk reingekommen, fand es sehr faszinierend und so kam dann irgendwann das Kreissprecheramt und dann war das dann irgendwann auf Landesebene und dann mal der Landesvorsitz. Aber es war bei Simone eigentlich, war ihre Vorstandskarriere, Ehrenamtskarriere, glaube ich, erstmal abgeschlossen mit dem Landesvorsitz. Und diese Geschichte dann stellvertretender Bundesvorsitz, Bundesvorsitz war nichts, was irgendwie in der Planung war, sondern hat sich so ergeben. Und nachdem die Option auf dem Tisch lag, haben wir dann aktiv darüber nachgedacht, ob das dann vereinbar wäre. Und das war nochmal so ein Step, aber es war nicht von Anfang an angedacht, dass es auf Bundesebene gehen könnte, was ja auch ein erheblicher Unterschied ist. Also das letzte Jahr stellvertretender Bundesvorsitz, dieses Jahr Bundesvorsitz, das sind Welten zu dem, was zu der Zeit als Landesvorsitzende anfiel.
Simone, kannst du das vielleicht ein bisschen in Relation setzen? Also wenn man jetzt den Kreissprecherin, Landesvorsitz und Bundesvorsitz, wie viele Stunden erhöht sich das jeweils mit der Stufe?
Also ich würde mal sagen, man kann als Kreissprecher genauso viel Zeit investieren wie als Bundesvorsitzende. Die Fläche ist unterschiedlich, also dieses Abwesendsein. Und dass man eben natürlich nicht vom Homeoffice aus irgendwie Bundesvorsitzende sein kann, sondern da gibt es einfach Veranstaltungen, die finden in der Fläche statt. Und das kann man auch wirklich auch nur erleben, wenn man in der Fläche unterwegs ist. Und so war es im Kreis vielleicht überschaubar. Man hat ein paar überregionale Veranstaltungen, die noch dazukommen. Aber jetzt, wenn ich allein nach Frankfurt schaue, da gibt es zum Teil 200 Veranstaltungen im Jahr, die nur von diesem Kreis organisiert werden. Da denke ich mir, wow, also das ist ja, also da kann man auch sehr, sehr viel Zeit investieren auf allen Ebenen. Also ich würde das gar nicht so in Zeit messen.
Ja, da ist
Aber
Frankfurt ja auch sehr stolz drauf. Björn, wie war das für dich, als quasi bei Simone das Ehrenamt losging und dann eine weitere Zeitkomponente reinkam? Das hat ja auch bedeutet, dass du deine Zeit anders organisieren müsstest, damit das für euch als Familienkonstrukt wieder gepasst hat. Wie war das für dich zwischen den einzelnen Ebenen, die Simone da hochgegangen ist?
Da muss ich vielleicht etwas weiter noch ausholen. Zu unserem Beziehungsmodell gehört auch dazu, oder was man vielleicht als Grundvoraussetzung wissen muss, ist, dass wir auch einen nicht unerheblichen Altersunterschied haben. Wir sind 9 Jahre auseinander. Als wir uns kennengelernt haben, war Simone 22, ich 31. Da ist man dann schon auch in unterschiedlichen Bereichen erstmal vom Start her unterwegs. Ich war zu der Zeit dann schon selbstständig. War in der Kanzlei, doch, war Partner in der Kanzlei.
Noch nicht.
Noch nicht?
Nein, nee, das kam dann erst.
Okay, also dann wurde ich 2007 oder 2008, aber ziemlich direkt danach verpartnert, wobei das eben damals noch eine Selbstständigkeit light war, eben in einem Konstrukt mit anderen Sozietätspartnern. Und inzwischen ist meine Selbstständigkeit auch noch wesentlich selbstständiger als damals mit der eigenen Kanzlei. Aber was ich raus wollte, ist, dieser Altersunterschied hat natürlich dann auch Folge, ich will nicht sagen Probleme, aber Folgekonstellationen ergeben. Es war dann relativ schnell so gewesen, dass ja, ich einfach dann einen Karriereschritt vielleicht auch weiter war, rein altersbedingt. Dann kamen die zwei Schwangerschaften und Kleinkindphasen dazu. Und wir hatten also eine sehr lange Phase, die dadurch geprägt war, dass Simone alles möglich gemacht hat, dass ich mich beruflich selbst verwirklichen kann. Und ihre Sachen mussten hinten anstehen. Das ist gar nicht von unserem Rollenverständnis her, aber die Biologie kann man nun mal nicht ändern. Man kann sich als Mann ja einbringen und kann versuchen, Sachen abzunehmen, aber jetzt die Kinder zur Welt bringen und vielleicht auch in den ersten Monaten Hauptfokus, das ist nun mal biologisch vorgegeben. Und insofern hatten wir immer lange Zeit eine Phase gehabt, in der Simone quasi alles organisiert hat, damit ich den Rücken frei habe und mich verwirklichen kann. Und umgekehrt war es für mich dann aber auch selbstverständlich, wenn wir diese Vorgaben nicht mehr haben, dass ich mich dann auch einbringen kann und sollte, damit sie ihre Ziele verwirklichen kann. Und insofern haben Diskussionen um, nehme ich dieses Vorstandsamt an, gehe ich den nächsten Schritt, die liefen nie so ab, dass der andere gesagt hat, ja, aber das kannst du nicht machen, weil ich habe doch meinen Beruf, ich habe doch so viele Verpflichtungen, da kannst du nicht neue Verpflichtungen reinbringen, sondern unsere Diskussionen sind da eigentlich immer so abgelaufen, dass der andere Part gesagt hat, interessiert dich das? Wieso interessiert es dich? Wie wichtig ist es dir? Und wenn die Antwort war, mir ist es sehr wichtig und ich möchte das machen, war dann die Frage, okay, wie kriegen wir das hin? Und nicht Veto, das geht nicht, weil. Und insofern war so unser Start eigentlich immer in diese Schritte. Ich habe aber tatsächlich das Kreissprecheramt und auch dann das Amt als Landesvorsitzende, kann ich mich gar nicht erinnern, dass es da aktive Diskussionen gab. Wenn, dann waren die relativ schnell geführt. Ich weiß aber, dass es um das Thema stellvertretender Bundesvorsitz, Bundesvorsitz, ja, eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema gab. Aber das war auch gefühlt ein.
Du schmunzelst, Simone.
Länger heißt, wir haben mit 2 Tagen im Wanderurlaub.
Ja, also
Ja.
vielleicht um in das Setting nochmal reinzugehen. Bundesvorsitz, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, es war, stand nicht auf der Agenda von Simone, das war nicht geplant. Und es kam tatsächlich in einem Wanderurlaub zu einem Anruf, der Simone auch überrascht hatte. Ich weiß gar nicht mehr, woher er kam, aber letztlich, wo dann auf einmal als Option auf dem Tisch lag, nächstes Jahr könnte stellvertretender Bundesvorsitz ein Thema sein. Dann ist es ja von der Struktur so, man macht diesen stellvertretenden Bundesvorsitz, um dann aufs Hauptamt vorbereitet zu werden. Und dann haben Simone und ich das zusammen so sortiert. Was würde das denn bedeuten? Warum interessiert Simone? Was würde das für unser Leben bedeuten? Und so sind wir das alles so Punkt für Punkt durchgegangen und haben dann gesagt, wow, das wäre eine Riesenaufgabe, aber es ist auch was super Spannendes. Und dann machen wir das.
Ja, also es war, weil wir viel Zeit hatten im Wanderurlaub, war es vielleicht nur kurz von der Zeit, aber wir hatten uns da intensiver damit beschäftigt, als vielleicht mit anderen Schritten, sozusagen. Es hat der Anfang.
Waren eure Kinder da auch schon mit involviert in das Gespräch?
Ja, schon. Also wir haben die auch gefragt, ob die sich das jetzt so richtig vorstellen konnten, das weiß ich nicht. Also was das dann so konkret heißt und bedeutet, aber wir haben schon probiert, die auch so einzubeziehen. Ja.
Ja, ist wahrscheinlich gerade so an der Grenze, aber der größeren das zu verstehen, so ein
Ja,
bisschen
die Tragweite kann
nachzuvollziehen.
nicht abgeschätzt werden. Also man kann das so ein bisschen umschreiben. In dem Bezug, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, finde ich es eigentlich wichtiger und spannender, wie sie jetzt damit umgehen, weil jetzt haben sie eine konkrete Vorstellung. Und das
Ja.
gehört jetzt schon auch bei uns dazu, dass wir immer mal wieder eine Gelegenheit nutzen, wenn der Moment passt und da auch abfragen, wie geht es euch eigentlich gerade mit dem Modell und so.
Aber ich würde schon sagen, dass wir so grundsätzlich als Familienwert haben oder also als Familienkonsens haben, wir probieren allen alles zu ermöglichen.
Ja.
Es soll es niemand irgendwie zu kurz kommen oder kürzer kommen. Wenn jemand ein bestimmtes Ziel hat, ein bestimmtes Hobby hat, dann soll es irgendwie möglich gemacht werden. Und nicht sagen, was sind die Probleme, sondern eher, wie schaffen wir das, dass das auch funktioniert.
Naja, schon, was sind die Probleme, aber das eben
Also nicht, wieso
genutzt,
geht's nicht, so.
genau, genutzt, um dann zu einem
Was
konstruktiven
brauchen wir, um das zu
Ergebnis zu
überwinden?
gehen, ja, oder auch aufzuzeigen, da ist was, das hast du übersehen, das spricht dagegen, sowas kommt schon vor. Aber eben im Sinne einer konstruktiven Lösung und nicht, um es dem anderen auszureden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du es gesagt hast. Das gilt für alle 4 Familienmitglieder. Also ich glaube, wir haben unsere Kinder auch schon, wir haben relativ früh versucht, mit denen, das heißt, wie mit Erwachsenen zu reden, aber sie ernst zu nehmen und zu respektieren und ihre Meinung ernst zu nehmen und nicht auf sie zu schauen mit, ja, du bist halt das Kind und das muss jetzt halt so gemacht werden, wie es jetzt die Großen sehen. Ja, also klar, im Endeffekt, es sind Kinder und letztlich treffen wir die Entscheidung, aber auch was deren Bedürfnisse angeht, würde ich es zumindest so selbst einschätzen, dass wir sie sehr ernst nehmen und da genau mit dem gleichen Blick drauf gehen. Warum möchtest du das machen? Ist es dir wichtig? Dann schauen wir doch einfach, wie es funktioniert. Ja.
Ja, finde ich sehr gut und finde ich auch eine sehr gute Empfehlung, auch wenn das für Eltern teilweise sehr hart und anstrengend sein kann. Also wir versuchen das auch und wenn dann das Lieblingsessen gerade aus ist und der Kühlschrank leer ist und dann um 19:30 Uhr doch nochmal der Weg zum Rewe angedacht wird, so, aber der Fünfjährige darf nicht alleine gehen, dann heißt das halt, dass einer von uns beiden mitgehen muss. Aber wenn er quasi die Entscheidung trifft, er will das machen und er ist bereit dazu, quasi seinen Beitrag zu leisten, dann ermöglichen wir ihm das auch, weil warum sollte er das nicht tun können? Ich würde es ja auch machen. Wenn ich auf irgendwas Lust und Hunger habe, um, dass es 21 Uhr sein, dann gehe ich auch raus und hole mir das. Warum soll ich das ihm verwehren, nur weil er quasi 5 Jahre alt ist?
Genau. Und was wir gemerkt haben, Simone hat es ja schon angedeutet, dass die Kinder in der Schule sehr gut zurechtkommen, was es uns auch wieder vereinfacht. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon. Die sind von Anfang an ernst genommen worden und das bringt dann auch auf anderen Ebenen wieder ein Selbstbewusstsein und hilft dann, sich da auch gut zurechtzufinden. Und du hast eben gesagt, das mag manchmal anstrengend sein. Weiß ich gar nicht. Also in so einer Gesamtenergiebilanz dem Kind ständig Grenzen aufzuzeigen und zu widersprechen und ohne Sachargumente zu sagen, das darfst du nicht, das kannst du nicht, ist am Ende des Tages wahrscheinlich
Anstrengender, ja.
anstrengender.
Da
Ja,
stimme ich
könnte
dir
ich
voll
mir
und ganz
vorstellen.
zu. In der Gesamtbilanz und auf lange Frist ist das auf jeden Fall der bessere Weg,
Ja.
das zu machen. Sieht man ja jetzt bei euch, ne? Ihr sagt ja, ihr zehrt gerade davon, dass ihr früh davon angefangen habt. Aber
Richtig, ja,
in dem
genau.
Moment kann es halt auch einfach sein, ey, ich habe jetzt keinen Bock, da rauszugehen.
Mit einem Nein wäre die Diskussion beendet, aber die Schlacht wäre gewonnen, der Krieg wäre
Ja.
verloren.
Irgendwann
Genau.
halt auch nicht mehr,
Ja, genau.
ne? Ja. Ich würde gerne nochmal auf diesen Spagat zwischen Familie, Job und Ehrenamt hin irgendwie rauskommen, weil unsere HörerInnen kennen das, glaube ich, aus unseren Folgen, dass wir oftmals das Thema Vereinbarkeit eben nur sehen, Familie und Job. Ja? Jetzt habt ihr noch diese dritte Komponente mit dabei. Warum lohnt sich das denn? Also warum sollte man in dieser stressigen Familienphase, in diesem, wir machen gerade Karriere und so weiter, noch ein Ehrenamt dazu nehmen? Was ist denn da so eure Sicht der Dinge? Viele sagen ja, wenn ich dann irgendwann in Rente bin, dann kann ich ein Ehrenamt machen, dann kann ich mich darum kümmern. Warum denn früher? Warum ist das jetzt der richtige Moment?
Also bei mir kamen die Ehrenämter ja tatsächlich erst mit den Kindern.
Hm.
Und ein, das, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was aber auch noch da ist, war zum Beispiel, dass ich noch Fußballtrainerin bin. Also von meiner Tochter zuerst und dann von meinem Sohn. Aber ich habe das prinzipiell angefangen und das war immer so eine Sache, das will ich mal machen, wenn ich Kinder habe. Und ich auch da was drin zu sehen, zu sagen, okay, da kann ich auch Zeit mit meinen Kindern verbringen und irgendwas einbringen, was ich eben auch kann. Und die kommen zum Sport und ich kann viele Dinge verbinden. Und wenn ich mich selbstständig mache, muss auf jeden Fall dafür Platz sein. Also es war etwas, was ich auch so mit der Selbstständigkeit und mit diesem zweiten Kind und dachte, jetzt werde ich auch Trainerin. Und da war es so, dass es eben mir einfach wichtig war, dass die Kinder, also es Finja so 4,5 war, zu sagen, sie muss jetzt Sport machen, also weil und Sport eine wichtige Rolle spielt generell. Und bei uns im Stadtteil gab es einfach kein Angebot. Und dann war die Entscheidung, entweder ich fahre die irgendwo hin, setze mich neben dran, nehme sie dann mit heim oder ich fange eben selbst an. Und so war dann relativ schnell klar, wir probieren es einfach mal selbst, mal schauen, ob es genug Kinder gibt, die auch Lust haben bei uns. Und einen Fußballplatz hatten wir so oder so. Und so habe ich angefangen mit dem Trainieren von den Kindern und es hat sich eigentlich positiv entwickelt. Also wir haben jetzt mehrere Jugendmannschaften und in diesem Jahr bin ich auch zum ersten Mal so ein bisschen raus aus dem Trainersein, weil ich gesagt habe, diesen Bundesvorsitzenden, ja, ich kann das nicht garantieren, dass ich da bin und es ist super schwierig. Deswegen bin ich in diesem Jahr eher so Bonustrainerin. Wir haben jetzt zwei Trainer, die die Mannschaft trainieren und wenn ich da bin, dann bin ich auch noch da und wenn nicht, dann funktioniert es aber trotzdem. Ja, und so kam dieses Ehrenamt auch ein Stück weit tatsächlich erst mit den Kindern, auch das Bedürfnis jetzt da irgendwie aktiver zu werden. Und das mit dem Wirtschaftsunion kam einfach dann, weil ich auch noch selbstständig war, mit on top dazu.
Ich glaube, das hängt ein bisschen auch einfach mit Persönlichkeit zusammen. Ich denke, dass es einfach Menschen gibt, für die wäre das komplett uninteressant. Und dann gibt es eben Persönlichkeiten wie Simone, denen das eben auch was gibt, weil was zurückkommt. Also jetzt das Beispiel mit der Kinder-Jugendarbeit da im Fußballverein, dass tatsächlich durch diesen Staat eine komplette Jugendabteilung aufgebaut worden. Also da war tatsächlich nichts in dem Verein, Jugendarbeit. Simone hat das dann ins Leben gerufen mit Flügelschlag Flyern da im Kindergarten und, und. Das fing an, eben als unsere Tochter gegen Wald reden könnte. Und inzwischen haben wir dort in dem Verein eine G, eine F und eine E-Jugend, jeweils mit großer Beteiligung. Und ich glaube, jetzt kommt dann nächstes Jahr eine D-Jugend. Also da ist eine richtige Jugendabteilung entstanden. Und Simone hat eben dann dieses Gen in sich, dass ihr das anscheinend auch was gibt. Weil man steckt natürlich sehr viel Energie rein und es würde ja kein Mensch machen, wenn es nur einseitig wäre. Und ich glaube, dir bringt das was. Und das sehe ich dann eben in einem anderen Bereich auch natürlich in der WJ-Ebene. Es ist teilweise sehr, sehr kräftezehrend, aber es gibt genug, was zurückkommt, was sagt, Mensch, das ist es aber wert. Ja.
Was ich spannend finde, also es, vielleicht ist es so ein Ehrenamtsgehen, ich weiß es nicht, aber ich beobachte viele, die ein Ehrenamt haben und dann viele.
Ja.
Also dass man sieht das dann so an, wenn man sich schon mal auf den Weg gemacht hat und gemerkt hat, cool, da kann man wirklich was bewegen und erreichen, wenn man sich da auch persönlich einsetzt, gar nicht mit Geld, sondern mit dem, was man eben kann oder was man als Person mitbringt und es entsteht etwas, dann hat man auf einmal andere, die auch sagen, willst du nicht das noch übernehmen, willst du noch jenes übernehmen?
Das ist,
Ja.
können wir aus eigener Erfahrung oder kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also ich bin seit 20 Jahren ehrenamtlich tätig und es werden immer Leute gesucht, die irgendwas machen und die bereit sind, dafür Zeit zu geben. Und die sind leider etwas rar gesät. Und deswegen, wenn man sich bereit erklärt, dann kommen meistens sehr viele um die Ecke und sagen, hey, wie wäre es denn damit noch?
Ja, aber ich bin auch immer auf der Suche. Also ich habe so viele Gespräche mit ganz vielen Eltern geführt, ob die nicht auch mal Trainer werden wollen. Also weil wir natürlich immer, wenn neue Jugendmannschaften entstehen, auch Trainer brauchen. Und die meisten haben natürlich keine Zeit dafür oder priorisieren das anders, nehmen sich die Zeit vielleicht auch nicht oder wollen sich nicht dafür nehmen. Ja, und andere findest du aber auch dann wieder und dann fangen die an und bleiben auch dabei, weil es ihnen dann auch Spaß macht oder weil sie das Ehrenamt dann auch so für sich entdecken.
Ja.
Meint ihr, da spielt der finanzielle Aspekt auch nur eine Rolle? Weil man muss sich das ja auch tatsächlich leisten können als Familie, zu sagen, wir nehmen uns diese Zeit. Wir sind ein Finanzpodcast, deshalb ist klar, dass wir die Frage stellen, gell?
Ja, also ich meine, wenn es am Geld knapp ist, hat man wahrscheinlich andere Prioritäten, die man setzt. Also so würde ich es aussehen. Natürlich könnte man, wenn man diese Zeit anders investiert, mehr Geld verdienen. Das ist dann natürlich die andere Seite. Ja, wir sind jetzt nicht so die Luxustypen, ehrlich gesagt. Also uns geht es ganz gut, würde ich sagen, aber wir sind jetzt nicht die jetzt
Ja,
auf Geldmaximierung aus
also
sind.
da muss man das Ehrenamt auch ein bisschen unterscheiden. Also ob ich jetzt da im lokalen Fußballverein Beisitzer bin, das hat natürlich eine andere Bedeutung wie das, was du jetzt momentan
Ja.
als in Anführungszeichen Ehrenamt, muss man sagen, Bundesvorsitz macht, weil das muss man eigentlich in Anführungszeichen setzen. Das hat, außer dass es keine monetären Interessen gibt, nichts mit Ehrenamt zu tun.
Es ist sehr ausufernd, sowas.
Ja.
Also.
Ja, genau. Aber ansonsten, in so einem Bereich stimmt es natürlich, man muss es sich auch erlauben können. Und ja, da vielleicht noch ganz kurz, um das einzuschieben, einfach zur Einordnung. Auch bei mir ist es so, dass ich ehrenamtlich tätig bin. Jetzt nicht in dem Ausmaß wie Simone, aber ich bin seit auch über 20 Jahren, ich glaube 25 Jahre, im Vorstand von einem Sportverein und da auch leitend, also nicht Vorsitzender, aber in einem wichtigen Vorstandsamt. Ich habe in der Schule Schulelternbeirat. Das sind jetzt keine Sachen, die dir eine Arbeitswoche wegfressen, aber es sind halt auch die Sachen, wo es halt Leute geben sollte, die sagen, ja, möchte ich machen und ich bin bereit, dafür eine bestimmte Anzahl Stunden reinzubringen. Ob das dann eine Wochenstunde ist oder 10 Wochenstunden. Aber also auch bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das Ehrenamtsgehen von der Simone verstehe und auch selbst, so wie es mir zeitlich möglich ist, mich gerne in so Sachen einbringe. Also wir haben da auch, glaube ich, ein gleiches Grundverständnis dafür.
Ja, und was ganz süß ist, ist, dass unsere Tochter jetzt auch anfängt.
Role
Kann
Model.
ja gar nicht anders, oder?
Ja. Also sie ist, um das kurz zu präzisieren, das ist jetzt zu abstrakt, glaube ich, ist auch eine nette Anekdote. Sie ist prinzipiell ein eher ruhigeres Kind. Jetzt keine Rampensau, die die Bühne braucht. Und die kam jetzt tatsächlich Anfang dieses Schuljahres, ist bei ihr die 6. Klasse, an und sagte, sie würde gern Unterstufensprecherin werden. Das wird jetzt gewählt und man kann sich zur Wahl stellen. Und es ist eine relativ große Schule für unsere Verhältnisse. Also die einzelnen Jahrgänge sind 6-gleisig, jede Klasse mit 30 Kindern, also 180 pro Jahrgang. Und die Unterstufe umfasst eben 5, 6, 7. Also da über 500 Kinder. Und sie wäre gern die Unterstufensprecherin. Und es war dann auch ganz interessant, da kam sie zu Simone und meinte, kannst du mir da helfen, weil da gibt es so, ja, wir müssen uns da präsentieren und eine kurze Rede. Und Simone als Redecoach kann sich ja da ein bisschen einbringen. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, wie so Sachen dann bei uns laufen. Simone sagte dann auch, ja, gern, aber ich schreibe dir jetzt keine Rede, sondern du sagst mir jetzt, was dich daran reizt und dann gucken wir mal, wie ich dich da so ein bisschen unterstütze. Also wahrscheinlich ähnlich wie auch ein normales Coaching bei dir abläuft, nur eben mit einem Kind. Und dann kam Fenja mit ihren 3 Themen, die sie hatte, die sie besonders da bewegt haben. Und dann hat Simone ihr so einen Baukasten gegeben, wie man so eine Rede vielleicht aufbauen könnte. Und dann hat die da eine Rede einstudiert, also Rede, 2-minütige Vorstellung, und hat sich dann tatsächlich da vor die gesamte Unterstufe gestellt und präsentiert und performt und ist da,
Es gab sogar eine Wahl, also es gab eigentlich
ja.
drei Kandidaten. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie, da gibt es einer und der wird auch gewählt, sondern es war schon so eine Kandidatur und es war so ein Wahlprozess. Und dann musste sie da zweimal diese Rede halten vor jeweils der 5. und 6. Stufe und dann nochmal vor der 7. und 8. Also es waren immer so 300 Leute dann da. Und sie hat es gemacht. Also mit dem ersten Mal war es noch so ein bisschen zittrig und so, aber beim zweiten Mal lief schon besser. Also die ist dann so, ich finde es auch so süß, wenn sie sich so selbst reflektiert, dann wie das so lief, aber sie macht das dann. Und ich, also ich fand, also es war so richtig, oh, da war ich stolz auf sie. Also so dieses, das war ziemlich cool. Und auch so
Und
zu
sie hat auch ein
merken.
cooles Programm gehabt. Also ihr Programm war gewesen, sie will die Stimme für die Mitschülerinnen und Mitschüler sein und die Anliegen da an die Lehrerschaft tragen. Das war ihr erster Punkt. Der zweite Punkt war, sie will richtig coole AGs, weil sie mag AGs, aber es gibt bestimmt noch andere AGs und das will sie pushen. Das steht ganz oben bei ihr auf ihrem Wahlprogramm. Und das dritte war dann, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Coole Unterstufenpartys.
Ja, also guck mal, das Eingang ist jetzt hängen geblieben bei dir. Ne?
Die Rede scheint überzeugend gewesen zu sein.
Aber was dann cool war eigentlich, also ich musste mir dann auch eine Rede halten für meine Wahl. Also da muss man sich am Tag vorher ja vorstellen vor den ganzen KreissprecherInnen und sagen, was hat man so vor für das Jahr. Und zwar so eine ähnliche Art von Rede. Und dann war ich auch aufgeregt davor, natürlich, und habe das der Finja so erzählt. Und dann hat sie gemeint, Mama, wie viele Leute sind da? Nächste, ja, vielleicht 100. Und hat sie gemeint, Mama, weißt du, ich habe vor 300, das macht man nicht.
Ja, das ist auch ganz interessant. Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Wir reden immer mal mit unseren Kids drüber, wie ist aktuell die Situation. Und das letzte Gespräch, was ich mit unserer Tochter dazu hatte, habe ich auch gemeint, wie geht es dir gerade so? Alles ein bisschen wild und Mama ist schon viel unterwegs. Und sie sagte dann, ja, aber ich bin aber auch stolz auf euch. Ihr macht ja richtig was. Und da habe ich gemeint, ja, aber da haben wir halt ein bisschen weniger Zeit mit euch und es ist schon sehr viel. Und dann meint sie so, ja, aber das, was wir machen, ist toll. Und ich habe doch auch ganz viele Interessen und die will ich doch auch alle machen. Also total interessant, wie ihr Bild von dem Ganzen dann jetzt ist.
Das macht doch Mut.
Ja, absolut.
Oder? Also, ich glaube, da können wir wirklich nur ein Plädoyer an unsere HörerInnen richten, dass es sich lohnt, solche Dinge anzugehen, ja, und in diesen ganzen Struggle auch auf sich zu nehmen, dass das irgendwie alles man unter mehrere Hüte bringt.
Ich meine, man ist am Schluss halt immer so ein wichtiger Orientierungspunkt für die Kinder. Und was man als Eltern macht, ist, ja, gibt schon eine Orientierung, was will ich vielleicht auch mal machen oder wie könnte es funktionieren und was, also was ist alles auch möglich. Als Eltern ist man am Anfang eher so mit sich beschäftigt, was ist so ein Modell, das mit uns, für uns jetzt so funktioniert, von der Orga her und so. Aber dieser Moment, wo man zum ersten Mal merkt, das war für mich schon besonders, man ist irgendwie auch Vorbild für die Kinder und die vergleichen sich mit einem und sagen, ja, ich habe gesagt, du hast ganz schön viele AGs dir rausgesucht. Und hat sie gemeint, ja, ich weiß, es ist auch manchmal anstrengend. Aber Mama ist ein bisschen wie bei dir. Es ist halt anstrengend, aber es macht auch Spaß. So. Dann sage ich, okay, wenn es mit der Schule klappt, dann macht das alles, also wenn das funktioniert.
Die Kinder sind auch tatsächlich der Themenbereich Kinder und Auswirkungen auf die Kinder, die mir am meisten Sorgen gemacht haben und auch immer noch machen. Weil letztlich, wir sind erwachsen und reflektiert, wir können uns austauschen, wir können Sachen besser einordnen und wir können uns auch mal spiegeln, es wird gerade zu viel. Und bei den Kindern ist es natürlich nur eingeschränkt möglich. Und ein Horrorszenario wäre es für mich, dass irgendwann mal die Kinder dann mit Mitte 20 sagen, wisst ihr eigentlich, was ihr uns da zugemutet habt? Und das hat sich nicht schön angefühlt. Und zu 100% wird man da keine Sicherheit bekommen können. Eine gewisse Unsicherheit bleibt, aber diese Unsicherheit nehmen wir uns eben, indem wir schon versuchen, gut auf die Kinder zu schauen. Und was wir aktuell dort gespiegelt bekommen, macht uns jetzt keine Angst, so würde ich das sagen.
Ja.
Aber in dem Gesamtkonstrukt sind wir uns anderer Gefahren stärker bewusst. Also eine Komponente, die ja auch mit reinspielt, die jetzt heute noch gar nicht so benannt wurde. Wir sind ja eben nicht nur Familienorganisationseinheit Karrieremenschen, sondern wir sind ja auch ein Liebespaar. Und das ist ja auch so eine Komponente. Aber das sind einfach Sachen, die können wir uns bewusst machen. Wir können dann schon sagen, okay, wir können jetzt noch 3 Termine mehr einladen. Das sind aber dann die 3 Abende, die wir bisher für uns hatten, die jetzt wegfallen. Wie kompensieren wir das? Und das sind einfach alles Sachen. Wir können unsere Bedürfnisse natürlich als erwachsene Menschen viel besser kommunizieren. Und das ist so eine Angst, die ich habe. Können die Kinder ihre Bedürfnisse so kommunizieren? Beziehungsweise, wie erkenne ich, wenn die Bedürfnisse nicht mehr gedeckt werden? Also, zum einen sagte Simone, wir leben den Kindern was vor und im Optimalfall ist es was Gutes und so nehmen wir das auch wahr. Aber natürlich ist die Gefahr, dass wir was vorleben und die Kinder sagen, okay, so ist es eben normal und letztlich ist es aber etwas, was jetzt für sie nicht gut ist. Das ist
Ja.
eine große, größere Baustelle. Da,
Größere
ich,
Unsicherheit, ich
ja.
glaube, von allen Eltern.
Also die Angst kann ich total nachvollziehen. Ich hab das auch, ne? Also passt das Modell, was wir jetzt gerade machen, sagen wir unseren Kindern zu oft, wir sind jetzt auf einer Veranstaltung, die sind teilweise noch zu klein, die können nicht mit, aber wir versuchen trotzdem, ihnen es zu zeigen. Also wir haben jetzt 3, 4 Veranstaltungen gehabt, wo wir mit den Kindern immer am Anfang da waren, bis es quasi richtig losging und dann mit ihnen was anderes gemacht haben, sodass sie da mal reinschnuppern konnten und so. Aber ob das jetzt richtig ist und ob das den Kindern am Ende quasi gefällt und wie sie darauf zurückblicken, ich meine, das werden wir jetzt auch erst in 20, 25 Jahren erfahren. Das wird bei euch wahrscheinlich in so 10, 15 Jahren rauskommen, aber das ist tatsächlich leider ein totaler Blick in die Glaskugel. Und
Ja.
ich glaube, was ihr vorhin gesagt habt, was total wichtig ist und was dabei hilft, so ein bisschen die Balance zu halten, ist diese Check-ins.
Ja.
Und da wirklich zu fragen, so, wie geht's dir denn jetzt gerade? Möchtest du mehr Zeit mit jemandem verbringen? Also unser 2,5-Jähriger hat jetzt zum Beispiel am Freitag ganz klar gesagt, ich möchte mehr Zeit mit Mama haben. So, und dann ist es für uns so der Punkt, okay, dann organisieren wir halt, dass sie einen Ausflug zu zweit haben, sodass er da auf seine Zeit kommt, die er damit Marielle verbringen möchte. Und ich glaube, diese Check-ins, wenn man die von Anfang an macht und durchzieht, das ist eine sehr gute Orientierung auch für die Kinder. Und dann wissen sie auch, dass sie ihre Bedürfnisse äußern können.
Genau, nee, also das wollte ich jetzt eben auch nochmal anmerken, bevor das jetzt in zu negativen Kontext irgendwie steht. Ich denke, man hat schon viel mitgewonnen oder macht vieles richtig, wenn eben diese Reflexion stattfindet, wenn überhaupt hinterfragt wird bei den Kindern, welche Bedürfnisse habt ihr? Weil um jetzt ein anderes Beispiel zu nehmen, nehmen wir jetzt einfach mal ein Modell, was gesellschaftlich vielleicht als normal angesehen wird. Das heißt, wir haben eine ganz konservative, eine alleinverdienende Ehe. Die Mutter natürlich bleibt zu Hause bei den Kindern. Abends um 18 Uhr steht das Abendessen auf dem Tisch. Das sind Sachen, die würden jetzt gesellschaftlich als normal gesehen werden, aber es gibt solche Familien, wo nie in 20 Jahren nicht gefragt wird, ob das Kind ein Bedürfnis hat und welches, sondern es findet einfach so statt. Und bei uns ist natürlich das Konstrukt etwas unkonventioneller, aber ich glaube, dass wir es, was das Kindeswohl angeht und die Entwicklung unserer Kinder angeht, dadurch sehr viel absichern oder verbessern, dass eben diese Reflexion stattfindet und hinterfragt wird, was möchtest du, was möchtest du nicht, wie geht es dir gerade?
Ja, finde ich total spannend, was ihr da jetzt alles so auch an Beispielen und so gebracht habt. Das ist echt mal ein ganz anderer Blickwinkel. Ich hätte abschließend noch eine Wunschfrage an euch. Was wünscht ihr euch denn von der Politik oder auch von der Gesellschaft, was euren Alltag als Familie einfacher machen würde? Ja, auch eure verschiedenen Rollen als Mutter, Vater, als Unternehmerin, als Ehrenamtlerin, ja, besser noch zu vereinbaren. Wenn ihr einen Wunsch frei habt, jeder von euch hat einen Wunsch. Was würde denn helfen?
Also ich glaube, es wird sehr viel helfen, wenn die Rahmenbedingungen etwas familienmodellfreundlicher wären. Also es wird, was heißt familienmodellfreundlicher, so auf verschiedene Modelle freundlich wären, dass man wirklich die Wahl hat, wie man es lösen möchte und dass man nicht drüber nachdenkt, ja, das kann ich vielleicht aber nicht machen, weil mein Kindergarten schließt um eins oder das kann ich nicht machen, weil, ja, was ist dann, also wie kann ich das lösen, wenn ich mal krank bin? Also einfach Möglichkeiten finden, die Eltern mehr Freiräume geben, da eingehende Entscheidungen zu treffen. Und das Zweite ist auch, was kann die Gesellschaft machen, nicht so wertend zu sein und auch offener zu sein gegenüber verschiedenen Modellen. Dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern es ja ein individuelles Thema ist.
Ich musste jetzt eben schmunzeln, weil es tatsächlich die beiden Sachen wären, die ich jetzt auch genannt hatte. Also jetzt eine konkrete politische Forderung habe ich jetzt auch nicht, aber was ich aus zwei Perspektiven wahrgenommen habe, ist, dass wir, was Kinderbetreuungsangebote angeht, wirklich noch richtig Aufholbedarf haben. Zum einen natürlich als betroffener Vater, zum anderen aber auch als Arbeitgeber. Ich habe Mitarbeiterinnen von mir, die alleinerziehend sind, mit Kleinkindern. Und das ist schon Wahnsinn, was man da stricken muss, auch als Arbeitgeber an Flexibilität mitbringen muss, dass solche Modelle funktionieren. Da geht es nicht darum, dass Verantwortung abgewälzt wird und da eine 24-Stunden-Betreuung irgendwo angeboten sein sollte. Aber die Hilfestellung, die Eltern, die am Berufsleben teilnehmen wollen, die können deutlich verbessert werden. Und der noch größere Punkt, der ist dann nicht politisch, sondern tatsächlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, dass es tatsächlich so ist, dass Simone und mir begegnet das auch, dass es es immer noch gibt, dass man abgestempelt wird als schlechte Eltern, wenn beide Eltern sich auch in der Karriere selbst verwirklichen wollen. Und das fängt schon ganz früh an. Das ist die Diskussion. Wir hatten unsere Kinder auch relativ früh, haben wir Krippenangebote angenommen. Also das, welche Diskussionen da von Müttern geführt werden, wie man denn ein Kind mit 1,5 Jahren schon einige Stunden am Vormittag in Betreuung geben kann. Und das ist ein gesellschaftliches Thema, was sich wesentlich verbessern muss. Ja,
Ja, da findet noch sehr viel Shaming statt. Das.
absolut. Und komplett also wieder das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit dieser klassischen Familie, die wir haben, ne? Also diese anderen Modelle, die dann anerkannt sind, ja, dann ist das Kind zu Hause. Also ich möchte natürlich auch auf diese Modelle nicht abstempeln. Die können ja auch wunderbar funktionieren. Aber nur das Modell macht ja nicht die Qualität aus. Und es gibt dann eben auch in diesen anerkannten Modellen schlechte Qualität, indem dann die Kinder einfach zu Hause sind und haben dann eben die Betreuung durch die Eltern. Diese Betreuung findet dann aber vielleicht gar nicht statt. Und das ist was, was gesellschaftlich aufgebrochen werden muss, dass verschiedene Modelle anerkannt werden. Und ja, im Prinzip haben wir da beide den gleichen Gedanken zu unseren Wünschen in dem Bereich. Ja.
Ja, das ist ja auch das, woran wir hier jeden Tag arbeiten mit den BeziehungsinvestorInnen. Von daher ist das wunderbar, dass ihr da so ein schönes Schlusswort gefunden habt. Ein großes, großes Dankeschön von mir, von uns und von all unseren HörerInnen für eure Einblicke. Das war sehr spannend. Wenn man da irgendwie sagt, oh, von den beiden möchte ich noch mal ein bisschen mehr hören. Simone, dich verfolgt man wahrscheinlich am besten über den WJ Deutschland-Account. Gibt es noch andere Wege, wo man euch findet?
Also mich findet man auf LinkedIn und auf Instagram mittlerweile. Und der Björn, der hält sich bedeckt im Hintergrund. Findet man in seiner Kanzlei.
Genau, mich findet man über meine Frau.
Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank und ja, bis bald an anderer Stelle.
Vielen Dank, war sehr nett mit euch.
Dankeschön.